Wenn jetzt jemand glaubt, sich an das zu erinnern, was ich jetzt gleich sage, dann mag er recht daran tun, denn das ist eine Predigt, die ich schon mal ähnlich gehalten habe. Aber ich denke, manche Worte dienen immer wieder zur Ermutigung und auch zur Erneuerung. Ihr kennt Psalm 98,1, denke ich. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Gott ruft uns auf, ihn in Liedern und Gebeten zu loben, von seinen Wundertaten zu erzählen und aus Freude darüber ein Lied anzustimmen. Und dank Susis toller Unterstützung sind wir darin schon ein ganzes Stück weitergekommen, das in richtiger Weise zu tun. Tja, aber wie sieht es denn eigentlich aus so? Manchmal, wenn man hierher kommt, natürlich, man freut sich auf Susi Singers. Aber ist man immer in der Stimmung, wirklich in der Stimmung, ein Lied zu seiner Ehre anzustimmen? Kann ich so aus vollem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand ihn loben und preisen? Fällt es uns nicht oft viel zu schwer, das zu tun? Oft sind es die Lebensumstände, die uns das Lob im Halse stecken lassen. Die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre, die kein Lied mehr in uns erklingen lassen. Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung, die uns dauernd und mit großer Wirkung das Leben vergällen und so das Singen verderben. Oder wir selbst, unser eigenes Versagen, das immer wieder zeigt, dass der alte Adam doch noch immer tief in uns verwurzelt ist. Komisch, dass es nicht die alte Eva gibt. Vielleicht unsere Selbstverachtung, unsere Unzufriedenheit mit uns selbst, obwohl wir doch wissen, dass wir von Gott angenommen sind durch Jesus. Und die Aufforderung, singen und loben zu sollen, kann dann unter solchen Umständen eine echte Zumutung sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein extrem ausgeprägtes und entwickeltes Problembewusstsein haben, dass die momentane Lebenssituation und die täglichen Nachrichten aus aller Welt so extrem explodieren lassen in uns. So richtig gute Nachrichten sind ja selten unter denen, die wir täglich hören. Und nicht zuletzt die düsteren Zukunftsprognosen wirtschaftlicher und geopolitische Art hinterlassen auch bei uns Spuren, denke ich. Und manchmal und viel zu oft sind wir, glaube ich, genauso wie die, die eben nichts von Gott wissen oder wissen wollen, dass wir die Nachrichten in uns aufsaugen, wie die anderen, uns einschüchtern lassen, uns herunterreißen lassen. Sei es das wieder eine Naturkatastrophe, die den beginnenden Klimawandel bestätigt, wobei einige das eben als Anzeichen für das Nahekommen Jesu sehen. Sei es, dass uns die nicht enden wollende Eurokrise in ihren Bann schlägt. Ich will jetzt nicht von Italien sprechen. Oder sei es, dass in unserer nächsten Umgebung Leid ist, so wie bei Brigitte, bei Ute. Und wir uns manchmal fragen, welchen Sinn hat dieses Leid denn? Aber auch andere Fragen stehen da im Raum. Warum wachsen wir nicht als Gemeinde? Obwohl, ich denke, wir sind schon doch ganz schön gewachsen. Ja, sowas kann uns dann oft zu weinerlichen, über die Not dieser Welt klagenden Menschen machen. Zu Pessimisten. Zu Menschen, die ihr Problembewusstsein selbst zu problematischen Figuren werden lassen. Ja, ich habe da so eine These. Ich denke, worauf ich sehe und womit ich mich intensiv beschäftige, das prägt mich auch. Das bestimmt auch meine Stimmung. Wer zu viel auf sich selber sieht, zu viel auf die äußeren Umstände, wird sich nicht wundern müssen, dass ihm das frohe Singen und Loben gar nicht so recht über die Lippen kommen kann. Kein Wunder. Und es geht dabei nicht um Problemverdrängung. Und ich denke, deshalb sollten wir immer wieder neu, und das knüpft an das an, was Marco gesagt hat, immer wieder neu unsere Position bestimmen und unsere Perspektive immer wieder neu ausrichten, unsere Sichtweise der Sichtweise Gottes anpassen. Wir müssen eben aufpassen, nicht zu U-Boot-Christen zu werden, zu Christen, die wie Petrus statt voller Vertrauen auf dem Wasser Jesus entgegenzugehen, sich von der Angst überwinden lassen und schließlich untergehen. Wir waren ja jetzt 13 Stunden in der Luft, um nach Costa Rica zu fliegen. Für viele ist sowas eine große Belastung. Für mich nicht. Im Gegenteil. Ich kann mich immer wieder begeistern für Sichten aus der Vogelperspektive und sehe mir auch sehr gern Fotos an, die von weit oben geschossen werden. Und wenn ich das tue, kommt mir genauso wie während der Flüge immer wieder das Lied von Reinhard May in den Sinn. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ihr kennt, wisst, wie es weitergeht. Manchmal stelle ich mir vor, so ähnlich muss die Perspektive Gottes sein. Oder nicht? Einerseits natürlich ja. Er hat alles im Blick. Er übersieht das Ganze. Er weiß, was wichtig ist, was nichtig und klein. Und das will er uns auch durch seinen Geist mitteilen. Andererseits übersieht er aber dabei nicht, wie ich in meinen hohen Flügen, dass in einem Hochhaus, das von oben wie so eine winzige Streichholzschachtel aussieht, Menschen wohnen. Menschen, die leiden, die leben, die sich freuen, die sich lieben. Er weiß genau, dass Brigitte, dass Ute leidet. Er hört und er hört jedes einzelne Gebet, das von uns für unsere Kranken an ihn gerichtet wird. Und wir sind gewiss, dass er Möglichkeiten hat, die uns ganz fremd erscheinen, uns aber nicht fremd bleiben müssen, wenn wir uns wirklich auf seinen Geist einlassen, wenn wir uns von ihm wirklich in die Schule nehmen lassen. Also wir haben so tolle Ermutigungen in der Bibel. Im 2. Timotheus 1, Vers 7, einer der wichtigsten Verse, den wir haben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Er will uns nicht ratlos und furchtlos zurücklassen, sondern er will uns Mut machen und nach vorne blicken lassen. Und dieser Geist, denke ich, lässt uns die Welt ganz anders sehen. Er lässt uns unser Leben nicht armselig und trostlos erscheinen, sondern enthält uns und anderen das darin verborgene ewige Leben. Joachim und ich haben während unserer Krankheit sicherlich das persönlich sehr stark empfunden und erfahren dürfen, und das hat uns sehr stark geholfen. Und Gottes Geist weist uns eben immer wieder auf den Bund hin, den Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat, und lässt uns nicht in der momentanen Schwierigkeit stecken, sondern lässt uns Gott vor den Menschen loben und preisen, trotz aller Schwierigkeiten, weil wir die Welt anders erleben dürfen. Und der Geist hat uns Früchte gegeben, lässt in uns Früchte wachsen. Früchte, die uns eben ganz andere Perspektiven einnehmen lassen. Wenn wir diese Früchte wirklich leben, haben wir eben nicht nur das Vordergründige im Auge, sondern sehen in die Tiefe. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, ihr kennt sie. Früchte, durch die wir andere Menschen eben nicht als Feinde betrachten müssen, sondern als Menschen, die der Vergebung genauso bedürfen wie wir und die verloren sind, wenn wir nicht den Mut haben, ihnen von Jesus zu erzählen. Das wissen wir. Aber diese Früchte lassen uns auch Situationen und Umstände durch Geduld, durch Selbstbeherrschung und durch Sanftmut in ganz anderen, ja, ganz anders sehen, ganz anders erleben. Wir können sie durchleben. Und so hat es Gott von Anbeginn der Geschichte mit der Gemeinde auch gehalten. Ich möchte ein Beispiel näher betrachten, wie es damals war, wie der Geist die Gemeinde geleitet hat, wie der Geist die Apostel und die Geschwister geleitet hat. Ich lese Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, sie waren also gefangen, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen soll. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die beiden Apostel kehren nach einiger Haft und nach einem Verhör wieder in die Gemeinde zurück. Sicherlich waren alle heilfroh, dass es diesmal noch so ganz glimpflich abgelaufen war. Aber ich denke, niemand in dieser Gemeinschaft hat sich über den Ernst der Lage hinwegtäuschen lassen. Man hatte ihnen mit harter Strafe gedroht, zukünftig zu keinem Menschen mehr im Namen dieses Jesus Christus zu sprechen. Sie verboten ihnen zu predigen. Und das war ein Maulkorb für die Gemeinde. Und jeder wusste, dass es keine leeren Drohungen waren. Sie mussten mit Verfolgung, Folter und mit dem gewaltsamen Tod rechnen, falls sie dennoch weiter predigten. Gute Aussichten sind das wirklich nicht. Der Weg wird schwieriger. Und das war klar. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wenn die Apostel dieser Drohung nachgekommen wären, es heute keine Gemeinde gäbe. Aber waren sie bedrückt? Waren sie entmutigt? Haben sie gejammert? Rumgedruckst? Nein. Im Gegenteil, ihr Mut wurde bestätigt und sie loben Gott von ganzem Herzen für das, was geschehen ist. Und warum? Weil sie erfüllt worden sind vom Heiligen Geist. Sie haben darum gebetet und Gott hat sie erhört. Sie haben gemeinsam gebetet. Und nun wandten sie sich auch noch alle gemeinsam und einmütig an Gott, der sie dann in dreifacher Weise ermutigt hat. Er hat sie ermutigt, einmütig im Loben zu sein, einmütig im Loben, wagemutig im Vertrauen und freimütig im Bekennen. Einmütig im Loben. Es ist toll, wenn eine Gemeinde, wenn Menschen miteinander einmütig sind. Das heißt ja nicht, dass man einer Meinung sein muss. Wir wissen aus der Geschichte, aus unserer eigenen Geschichte, dass es immer Streitpunkte und Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde gibt. Gott ist ja kein Gleichschalter, kein Vereinheitlicher. Er will nicht alle runterklopfen, die groß sind, und hochziehen, die klein sind, sondern er macht Mut, in unserer Verschiedenheit einmütig Gott zu loben. Und dieses Gottloben hat mit einem Willensentschluss zu tun. Wir wollen es gemeinsam. Es ist eben der Entschluss, neben der bedrohlichen Situation, über unseren Alltag hinaus, sich die Perspektive Gottes anzueignen und immer seine Erlösungstat und seine Wundermacht im Blick zu halten und zu wissen, dass er alles einsetzt, damit wir eines Tages bei ihm sein werden. Aufsehen zu Jesus, das ist eine Therapie. Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, wird es automatisch, wie mit einem Lichtschalter, hell in meinem Leben. Ein Licht, das wirklich hell macht in meinen Gedanken, das alle Dunkelheit durchdringen kann, das ist eben Jesus. Und mit ihm habe ich es zu tun, in jeder Lage. Wenn ich zu ihm bete, sage ich: Jesus, ich nehme dich ernst, ich setze auf dich, ich rechne mit deinen Möglichkeiten. Und das kommt nicht einfach über mich, sondern das muss ich wollen. Und manchmal muss ich mich auch dazu überwinden, das zu tun. Und so wie der einzelne Beter zu Gott kommt und ihm zeigt, wie wichtig er ihm ist, so kommt die Gemeinde im gemeinsamen Lobpreis zu Gott und ordnet sich damit ihm unter. Für die Welt ist Lobsingen eine Fremdsprache. Christen aber lernen diese Sprache, weil Gott durch sie gelobt werden will und sie auch die Gemeinschaft fördert. Und wer lehrt uns diese Fremdsprache? Das ist der Heilige Geist. Und diese Fremdsprache, die wir als Christen und als Gemeinde eben haben, würden wir gar nicht durchkommen. Es ist die Sprache des Glaubens. Es ist die Anbetung Gottes. Wer sich hier nicht erlernt, wird kraftlos im Heute bleiben und sprachlos in der Ewigkeit. Das müssen wir auch sehen. Denn dort im Himmel wird alles vom Singen und Lobpreis des großen Gottes bestimmt. So lesen wir es in der Offenbarung. Meine Gründe, Gott zu loben und zu preisen, haben wir mindestens genauso viel wie die damaligen Christen, die ihn für die Kraft der Apostel gelobt haben. Wer keine Gründe hat, der sollte mal nachdenken. Der sollte erstens mal hier nachlesen und zweitens in seinem eigenen Lebensbuch. Ich denke, dass da genug Wunder, genug Anregungen sind, genug Geschehnisse, die es uns wirklich fast unmöglich machen, Gott nicht zu loben und zu preisen. Gott ist wirklich treu in seinen Verheißungen. Eine neue Schau für Gott verändert auch unsere Welt- und Lebensanschauung. Und wer die Dinge aus der Warte Gottes betrachten lernt, hat eben eine ganz neue Perspektive. Es gibt so einen komischen Spruch: Loben zieht nach oben. Gut. Aber ich denke, Loben öffnet den Himmel und damit auch Horizonte. Beter sind sozusagen Menschen, die den Kopf durch die Wolkendecke stecken können und dann von oben gucken können. Ohne eben das Alltägliche dann zu verlieren. Das war zur Einmütigkeit im Loben. Das Zweite, was ich sagte, war: wagemutig werden im Vertrauen. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob ich von Gott groß denke und ihn lobe wegen seiner Schöpfermacht und der Geschichte seiner Wunder der Bibel, oder ob ich das für meine eigene Situation und meinen eigenen Weg als Christ im Alltäglichen ernst zu nehmen bereit bin. Glauben heißt ja, Gottes Größe und Allmacht ernst nehmen, gerade auch angesichts der eigenen Lebensverhältnisse. Nicht nur in der Weise, dass wir ihm glauben und von ihm erwarten, dass er unsere Probleme löst, uns Verlegenheiten erspart und einen guten, das heißt für uns oft geradlinigen Weg führt. Nein, ich denke, zum Glauben gehört eben jener vage Mut des Vertrauens, der auch dann noch Gott ernst nimmt, wenn er uns eben unverständliche Führung zumutet. Gott kann so viel tun. Und ich denke, dass er oft dann vieles tut, wenn wir alle Chancen schon dahin fließen haben sehen. Wenn wir eigentlich gar keine Chance mehr sehen. Und wenn wir hier Vers 30, 31 lesen, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen, dann wird dafür gebetet für das, was anscheinend fast unmöglich ist. Und das Undenkbare geschah dennoch, weil die Gemeinde ihm von Herzen vertraut hat, weil sie wusste, dass er diese Dinge tun kann. Gott will uns Schritt für Schritt ermutigen, mehr zu wagen, uns auf seine Barmherzigkeit und Treue einzulassen und darauf zu verlassen. Ich bin sicher, er lässt es sich nicht nehmen, seine guten Pläne mit uns und seiner Gemeinde zum Ziel zu bringen. Denn auch die schwierigsten Verhältnisse, die scheinbar unüberwindlichen Hindernisse, haben noch mit Gottes Führung zu tun. Gott hat auch im Dunkel seine väterliche Hand im Spiel. Auch das Leiden ist nicht nur ein unglücklicher Zufall oder ein hinderlicher Zwischenfall. Auch hier geht Gott seinen Weg mit seinen Leuten. Und ich denke, das wehrt der Verzweiflung und nimmt uns die Angst. Das Dritte, was ich sagte, war freimütig sein im Bekennen. Was waren es denn nun für Zeichen und Wunder, die Gott auf dieses Glaubensgebet hinwirkte? Es wurde durch dieses Gebet nicht ungefährlicher, Christ zu sein. Im Gegenteil. Sondern das wunderbare Zeichen des Eingreifens Gottes war, trotz der bedrohlichen Situation schenkt Gott seinen Leuten einen verwegenen Mut, einen wirklich verwegenen Mut, bis zur Selbstaufgabe, sich klar und eindeutig zu Jesus zu bekennen. Gott lässt Beter nie im Regen stehen. Und ich schäme mich oft, dem Gebet in meinem Leben immer noch nicht genug Gewicht zu geben. Ich weiß, dass Uli jeden Tag betet. Ich würde es so gern auch tun, wie er in der Intensität, aber mir ist das nicht gegeben. Aber wie schnell vergessen wir, dass nicht wir es sind, die wirken können, sondern Gott allein. Dass wir eigentlich alles an Gott tragen müssen, was uns bewegt, um es ihm zu geben. Gott wird ja eben nicht nur durch die Arbeit geehrt, die wir tun, sondern dadurch, dass er selber in uns und durch uns sichtbar wird. Jesus will an uns erkennbar werden. An uns will Jesus erkennbar werden. Was für eine Aufgabe, was für ein Anspruch. An unserer Liebe sollen die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und Gott will aus uns Menschen machen, die Spuren hinterlassen. Segensspuren. Ich denke, Gott lässt dem, der sich ihm anvertraut, so viel Kraft dazu wachsen, die hilft, eindeutig zu leben. Eindeutig. Das heißt, ich deute auf einen hin. Ich deute mit meinem Leben, mit meiner Arbeit, mit meinem Umgang mit anderen auf den einen hin, Jesus Christus. Dafür letztlich sind wir auch Christen und stehen in dieser Stadt. Denn wir sind ja nicht deshalb zu Gottes Kindern berufen, damit wir besser durchs Leben kommen. Wir sind es dafür, Jesus durch uns besser sichtbar und wahrnehmbar zu lassen. Petrus sagt in Apostelgeschichte 5,32, Wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Hier lernen wir etwas über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wer Gott gehorcht, wer bereit ist, wirklich Zeuge für Jesus zu sein, der hat den Heiligen Geist mit seiner überraschend wirksamen Kraft auf seiner Seite. Er wird durch den Heiligen Geist geführt. Könnte nicht auch manchmal geistliche Kraftlosigkeit unter uns daher rühren, dass wir uns zu sehr an unsere Umgebung anpassen? Und wir den Mut zum Christusbekenntnis, den Mut zum Einstehen für die biblische Wahrheit, zum Parteiergreifen für Schwache oder auch die Kompromisslosigkeit, die wir als Christen eigentlich haben sollten, weithin verloren haben? Es geht ja nicht um Reden. Es geht ja nicht darum, dass jeder Missionar ist, dass jeder predigt. Aber jeder darf wirklich Zeuge Christi sein. Es geht um einen Lebensstil. Einen Lebensstil, der Jesu Liebe bezeugt durch Freigebigkeit, Bereitschaft zum Teilen, einander zu helfen und Mangel zu lindern und füreinander einzustehen. Eindeutiges Leben. Eindeutig auf den Herrn deuten, dem wir gehören. Ich denke, das, was hier im Neuen Testament zum Thema Heiliger Geist gesagt ist, schwont mich in meinem Glauben an. So können wir getrost Mitarbeiter Gottes werden, berufen sein zu Zeugen seiner Liebe, zu Zeugen seiner Tat. So wird die neue Woche unser Arbeitsfeld, eine neue Chance, unseren Glauben zu bezeugen. Oft fragen wir uns, was nutzt das? Wir haben doch schon so viele Menschen angesprochen, so viele Veranstaltungen ausgerichtet, so viel eingeladen, es bleibt scheinbar keine Frucht. Aber ich denke, jeder Gedanke an Jesus, der durch unser Lob, durch unser Leben, durch unsere Taten in den Köpfen anderer Menschen heranreift, ist ein Landgewinn für das Reich Gottes. Das Reich des Gottes, der uns durch seinen Sohn errettet hat und durch seinen Geist Mut macht. Mut zum einmütigen Loben, zum wagemutigen Vertrauen und zum freimütigen Bekennen. Und wer diesem Geist wirklich Raum in sich gibt, wird den Mut nicht verlieren, sondern er bekommt Kraft, Liebe und Besonnenheit und kann frohen Herzens der Aufforderung folgen, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und das voller Freude. Amen.